Die junge Frau betrachtet die Szene, die sich vor ihr abspielt, wie einen Film. So irreal erscheint ihr das, was sie sieht. Aber was sie beobachtet, ist kein Film. Es ist ihr Albtraum, der wahr geworden ist. Es ist ganz real. Verzweiflung, Unverständnis und Trauer erfüllen ihre Gefühle. Wie konnte das geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Was brachte die Obersten dazu, sich so gemein ihm gegenüber zu verhalten? Er hat so viel für mich getan. Mir mehr als nur Freiheit geschenkt. Ein neues Leben. Und nun? Ich hatte meine Hoffnung auf ihn gesetzt. Er wurde verspottet, beleidigt, gedemütigt, entehrt, gefoltert von seinen Peinigern. So die Gedanken der Maria. Es ist Freitagabend und ihre Augen sind blutunterlaufen. Es fließen keine Tränen mehr, denn sie hat all ihre Tränen bereits geweint. Sie kann nicht mehr klagen, denn ihre Stimme versagt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als den Männern zu folgen, diesen beiden Männern und ihrer Last. Kraftlos und hoffnungslos läuft sie hinterher. Und auch gegen diese beiden Männer richtet sich ihr Zorn. Warum helfen sie jetzt? Warum haben sie vorher nicht schon das Wort ergriffen? Dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Vielleicht waren sie zu feige oder sie hatten Angst. Wer sind diese Männer, von denen Maria da redet? Wer sind diese Männer, die sie beobachtet? Es sind Josef von Arimathea und Nikodemus. Beides einflussreiche Männer, Mitglieder der Ratsversammlung. Beides Männer, die von ihrer Beziehung, die sie zu dem Mann, der Freitag gekreuzigt wurde, als Jesus, der König der Juden, ihre Beziehung haben sie nie aufgedeckt. Zumindest bis jetzt nicht. Josef stammte aus einer jüdischen Stadt, Arimathea, daher auch sein Name. Und dennoch muss er zu dem Zeitpunkt in Jerusalem gewohnt haben, sonst wäre er nicht Mitglied dieser Ratsversammlung gewesen. Und er hätte auch nicht ein so zentrales Grabmal haben können, zu dem sie nun unterwegs waren, zu dem sie nun den Leichnam von Jesus brachten. Ganz nah an der Stelle, an der Jesus gestorben war. Josef begegnet uns nur an dieser einen Stelle in den Evangelien. Er ist ein angesehener Mann, ein reicher Mann. Dennoch, oder vielleicht gerade wegen seiner exponierten Stellung, fürchtete er sich vor der Autorität der führenden Juden, der Pharisäer. Er sehnte sich danach, dass das, wovon Jesus sprach, eintrifft, aber hatte sich öffentlich nicht zu Jesus bekannt. Bis zu dem Augenblick, an dem er sich an Pilatus wandte und ihn um den Leichnam von Jesus bat, um ihn darum bat, dass er ihn bestatten dürfte. Der zweite Mann, der Josef unterstützte, sein Name ist Nikodemus. Den könnten wir schon aus einer anderen Geschichte der Bibel kennen, denn er war schon einmal mit Jesus zusammengetroffen, aber auch unter dem Schutzmantel der Nacht. Er hatte sich an ihn gewandt, weil das, was er von ihm wusste, ihn faszinierte, das, was er an Zeichen und Wunder gesehen hatten, für ihn faszinierend waren. Und er wollte mehr wissen, was es mit diesem neuen Leben und der Wiedergeburt auf sich hatte. Er wandte sich im Schutzmantel der Nacht an ihn, an den von Gott gesandten Lehrer, so bezeichnet er ihn. Auch dieser Nikodemus war einflussreich, ein Pharisäer, Teil der jüdischen Regierung. Ich finde es sehr interessant, dass Nikodemus uns an diesen zwei Stellen begegnet. Einmal, wenn er nach dem neuen Leben fragt und einmal, wenn er Zeuge dieses Übergangs vom Tod ins ewige Leben ist. Und Maria beobachtet diese zwei Männer, wie sie sich um den Leichnam kümmern, wie sie ihn salben, den jüdischen Riten entsprechend. Und wenn man das so neutral hört, dann klingt es einfach. Aber so neutral war es nicht und einfach schon gar nicht. Dieser Dienst hatte sie sicherlich viel Überwindung gekostet. Dieser Dienst begann mit dem öffentlichen Bekenntnis, was eine große Überwindung für die beiden Männer war. Und auch die Salbung, das Einbalsamieren, der Kontakt mit dem verkrusteten Blut, mit dem eingetrockneten Schweiß, mit den starken Gerüchen. Das war ein wirklicher Liebesdienst, mit dem sie sich zu Jesus bekannten. Und warum sie nicht früher agierten, um die Frage, die Maria ganz am Anfang gestellt hat, aufzugreifen, liegt im Rahmen der Spekulation. Vielleicht hat man sie absichtlich außen vor gelassen, dass sie gar nichts dazu sagen konnten. Vielleicht waren sie nicht wirklich in der Lage, dieser Übermacht der anderen Pharisäer zu widerstehen. Vielleicht hatten sie die Situation aber auch einfach ganz anders eingeschätzt, dass Gott ihre Hilfe nicht bräuchte, dass er sich selber helfen könnte. Habt ihr euch jemals gefragt, was eigentlich passiert wäre, wenn zu diesem Zeitpunkt weder Josef noch Nikodemus aktiv geworden wären, wenn sie einfach weiter unter ihrem Deckmantel geblieben wären? Man hätte Jesus wohl vom Kreuz genommen, denn es entsprach der jüdischen Tradition, dass man Verbrecher nicht über Nacht am Kreuz hängen ließ, zumindest nicht, wenn sie im jüdischen Gebiet gekreuzigt wurden. Das sah man als Entweihung, als Verunreinigung vom kultische Verunreinigung des Landes. Und da Jesu Kreuzigung so dicht vor einem Sabbat, vor einem Festsabbat lag, war dies umso dringlicher. Was auch erklärt, warum den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden sind, die Beine gebrochen wurden, um ihren Tod zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass sie noch vor Ende des Tages sterben würden. Ihre Leichname wurden abgenommen und irgendwo verscharrt, an einem Ort außerhalb Jerusalems, an einem Ort nicht in den Familiengräbern der Juden. Das war eine der Bedingungen. Und mit Jesu Leichnam wäre man wahrscheinlich ähnlich verfahren, hätten diese beiden Ratsleute, hätten Josef und Nikodemus nicht eingegriffen. Die beiden spielen sonst keine wirklich große Rolle in den Evangelien. Sind nicht große Helden, sondern eher normale Menschen, die einen gewissen Einfluss haben, aber auch Angst haben, sich anfangs nicht trauen. Aber an dieser ganz entscheidenden Stelle treten sie aus ihrer Sicherheit heraus. Wie ist das mit uns? Haben wir Angst, unser Christsein ganz öffentlich zu leben? Treten wir heraus aus der Sicherheit der Unerkannten in der Bank sitzens? Wie ist das in der Nachbarschaft? Mit unseren Kommilitonen, mit unseren Klassenkameraden. Lassen wir da das Cover fallen und erzählen, was Ostern uns bedeutet, erzählen, wer Jesus für uns ist. Kann man uns das abspüren? Können wir was lernen von diesen beiden Männern, die sich zu Jesus bekannten, dann, als eigentlich alles zu spät war, als es aussah, als wäre alles zu spät? Und sollten wir auch nicht unsere gesellschaftliche Stimme erheben? Als Christen erkennbar in der Gesellschaft leben, die Werte, das Gute, die gute Nachricht, die wir zu bringen haben, in die Gesellschaft hineintragen. Die Frage stelle ich nicht nur euch, sondern ich stelle sie genauso mir, weil ich denke, dass es eine Frage ist, die eng mit der Osterbotschaft verbunden ist. So beobachtet Maria Josef und Nikodemus, beobachtet, wie ihre Hoffnung, wie ihre Rettung begraben wird. Ihr Herr wird in das Grab hineingelegt. Und sie entschließt sich dazu, nach dem Sabbat, also an dem ersten Tag der Woche, wiederzukommen. So macht sie sich ein zweites Mal auf den Weg zum Grab. Es ist noch dunkel und der Weg ist nicht wirklich einsehbar. Es ist eher ein Pfad, ausgetrampelt, denn es ist in einem Garten. Sie hat den letzten Tag mit Warten verbracht und jetzt kann sie endlich losgehen. Aufgewühlt von Trauer, aber angetrieben von der Liebe, die sie empfindet, scheut sie sich nicht, in der Dunkelheit aufzubrechen. Maria und die anderen Frauen kommen an dem Grab an. Und sie sind entsetzt. Sie sind erschrocken und schockiert. Sie reiben sich die Augen nicht nur einmal, sondern mehrmals, denn das, was sie dort sehen, können sie nicht begreifen. Der Stein, der das Grab verschließen sollte, schlägt nutzlos im Staub. Er wurde bewegt, weggerollt. Und was für ein Schock, das Grab ist leer. Völlig unerwartet. Was sollte sie jetzt tun? Und die erste Gedanke ist es, zu den Jüngern zu laufen, zu denen, die Jesus nah waren. Und dieser Gedanke lässt in mir eine Frage wach werden. Wo sind die Jünger eigentlich? Wo sind die, die Jesus so gut kannten, die Jesus so nahe waren? Warum schreibt keiner der Evangelisten von ihnen? Warum sind es sie nicht, die Jesus von dem Kreuz herabnehmen und ihn bestatten und sich um ihn kümmern, so wie das die Nachfolger von Johannes dem Täufer gemacht haben? Wo sind sie? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie nicht da waren. Sie blieben fern von dem Ort, der für sie die Endstation darstellte, so wie wir das ganz am Anfang in dem Video gesehen haben, Endstation Jerusalem. Sie, diese 11, sind entmutigt, ratlos, vielleicht auch wütend, was wir bei Petrus vielleicht am ehesten sehen können, wenn er dem Soldaten das Ohr abschlägt. Der ist ein wütender, ein impulsiver Mann. Aber bis zu diesem Zeitpunkt werden sie nicht erwähnt. Sie glänzen durch Abwesenheit. Und ich denke, dadurch können wir uns sehr gut in ihnen wiederfinden. Wir wollen Jesus nah sein, aber so häufig sind wir ganz fern von dem Ort der Auferstehung, fern von dem Grab, fern von dem Ort, an dem neues Leben kommt. Und auch wir kennen Zweifel, Kraftlosigkeit, das Gefühl Endstation, Hoffnungslosigkeit, wenn wir unsere Träume begraben mussten. Auch wenn wir nicht wissen, wo genau Petrus war, Maria wusste, wo sie ihn finden konnte. Und sie macht sich auf den Weg zu ihm, sie rennt zu ihm hin und entdeckt, dass er nicht alleine ist. Johannes ist bei ihm. Und so lauschen diese beiden Männer aufgeregt den Worten Marias, die sagt: Sie haben meinen Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Johannes und Petrus sind entsetzt. Aber was mir Mut macht, ist, dass sie sich zusammen auf den Weg machen, dass sie sich zusammen dieser Herausforderung oder diesen herausfordernden Worten von Maria stellen. Sie hatten sich vorher schon gemeinsam getroffen, unterstützten einander, haben vielleicht besprochen, wie es jetzt weitergehen kann in ihrem Leben. Sie wären Freunde. Und ich denke, das ist ein faszinierendes Moment, in diesen schlimmen Zeiten Freunde zu haben. Und wie viele von euch wissen, waren wir ja auf einer Gemeindefreizeit in Cuxhaven. Mich würde mal interessieren, war da irgendjemand von euch dabei? Ich sehe hier vorne so ein paar Hände da. Ja, ist eher so linkslastig, würde ich sagen. Das war die Woche vor Ostern, waren wir in Cuxhaven. 160 Männlein und Weiblein aus dem Christustreff waren da, wovon nur ein geringer Teil jetzt hier ist. Und mal ganz abgesehen von dem super Wetter, das wir hatten und dem guten Essen und den tollen Bibelarbeiten und der guten Zeit, die wir miteinander hatten, war ich total beeindruckt von dem letzten Tag. Es gab eine Bibelarbeit am Morgen und danach konnte man so diese Menge von Leuten sehen, wie sie sich zunehmend verflüchtigte. Immer so Zweierpärchen verließen den Raum. Männlein, Männlein und Weiblein, Weiblein und gingen gemeinsam spazieren. Teilten ihr Leben, redeten über das, was sie bewegt hatte, über das, was sie erlebt hatten, nicht nur in Cuxhaven, sondern in ihrem Leben. Redeten über die Hoffnungen, die sie haben, über die nicht erfüllten Träume, tauschten sich einfach aus. Und ich fand das so toll zu sehen, dass Leben wirklich geteilt werden kann. Als ich heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen habe, ich hoffe, das kann man jetzt irgendwie da sehen, fand ich diesen Artikel, die Kraft des Zusammenlebens in der Zeit. Wer sein Leben mit anderen teilt, bleibt eher gesund. Warum Gemeinschaft unser Wohlbefinden erhöht. Ich dachte, das passt sehr gut zum Thema, denn es zeigt mir, dass wir für Gemeinschaft geschaffen sind, gemeinschaftlich leben können. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr vertiefen. Und ich sehe das in dieser Beziehung, die Johannes und Petrus miteinander hatten. Gemeinsam stellen sie sich den Worten, gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Grab. Mich überrascht es immer wieder, dass die Jünger nicht schon vorher wussten, was eigentlich passieren würde. also dass sie das nicht schon vorher erkennen konnten, ist für mich eine, es ist verblüffend. Ich weiß nicht, ob ihr es beim Hereingehen gesehen habt, an den Säulen hinten und an der Tür hängen ein paar Worte von Jesus, die er selber gesagt hat, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Dennoch haben es die Jünger nicht erkannt. Die haben es nicht gesehen. Und manchmal denke ich mir so, ja, warum nicht? Das muss doch irgendwie für sie wirklich klar erkennbar gewesen sein. Wie viel deutlicher hätte Jesus ihnen es denn noch sagen sollen? Die hatten nicht diese 2000 Jahre Zeitunterschied und kulturelle Unterschiede, die mit denen wir heute bei dem Lesen zu kämpfen haben. Aber dann wird mir klar, dass ich natürlich die Gesamtschau sehe. Ich weiß, was passiert ist. Ja, ich kann das gesamte Evangelium und damit auch das Ende lesen. Das alles hatten sie nicht. Und dann merke ich, wie überheblich ich manchmal auch die Jünger betrachte, dass ich auf sie herabschaue, wo sie doch so viel essentieller und so viel direkter, so viel schmerzhafter dran waren. Für sie muss es noch so viel schwerer gewesen sein, zu glauben. Und selbst uns fällt Glaube nicht leicht. Deshalb möchte ich uns Mut machen, in unserem Leben unterwegs sein mit Jesus als Nachfolger Jesu, Glauben zu teilen. Wir haben im CT ein Mentoring-Netzwerk. Es gibt Hauskreise, in denen wir Leben teilen, Christsein lebendig leben können. Zweierschaften, all das sind Möglichkeiten. Wenn ihr dazu Infos braucht, es gibt den Infotisch, von dem Esther vorhin schon sprach. Da könnt ihr euch gerne an die Leute wenden, die können euch Hauskreise vermitteln. Johannes und Petrus verlassen das Grab relativ schnell, den Friedhofsgarten, und Maria, die hinter ihnen hergegangen ist, ist allein. Ein wahres Höllenwochenende liegt hinter ihr. Es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Alles war vorbei. Es musste einfach ein Ende haben, musste vorbei sein. Und sie ist traumatisiert von dem, was sie erlebt hat. Und all ihre Hoffnungen laufen ins leere Grab. Auf ihn hatte sie ihre Hoffnung gesetzt. Und es ist ihr unverständlich, wo der Leichnam nun hingekommen sein soll. Sie ist vollkommen überfordert und weint. Man hatte ihr das Wichtigste gestohlen und Einsamkeit greift erneut nach ihrem Herz. Sie ist gefangen in dem Schmerz und in ihrer Trauer und reagiert dementsprechend verstört auf die Frage, die ein Mann ihr stellt. Warum weinst du? Ich denke, für sie muss das eine unglaubliche Frage gewesen sein, weil für ihr Leid so spürbar war. Man hatte ihr alles geraubt. Warum sollte sie da nicht weinen? Das ist das Natürlichste der Welt. Und sie fragt diesen Mann, der sich an sie wendet, hast du ihn weggenommen? Kleiner Hoffnungsschimmer keimt in ihr. Vielleicht könnte sie ihren Herrn finden. Und durch den Tränenschleier erkennt sie nicht, dass das nicht der Gärtner ist, sondern dass das der Auferstandene ist. Erst als er sich ganz direkt an sie wendet, als er sie mit ihrem Namen ruft, als er sagt Maria, dann erkennt sie sich erkannt. Und sie ruft ihn, Rabuni, mein Meister. Und diese wenigen Worte reichen, um Hoffnung in ihr Leben hineinzubringen, um Freude in ihre Kälte hineinkommen zu lassen, Licht in ihre Dunkelheit hineinzubringen. Und Jesus begegnet ihr auf diese unglaublich persönliche Art und Weise. Mit ihrem Namen spricht er sie an. Mit einer Frage holt er sie da ab, wo sie gerade ist. Ohne Floskel, ohne Liturgie. Und es bewegt mich, dass wir so einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben können. Dass auch wir ganz persönlich von ihm angesprochen werden können. Jesus begegnet Maria vor dem Grab in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer. Und diese Begegnung verändert Maria. Sie wird zur ersten Verkündigerin der Auferstehung. Und wenn wir uns den weiteren Weg, den Jesus noch auf Erden war, anschauen, dann sehen wir, dass wie wichtig ihm diese persönliche Begegnung mit der Veränderung ist. Er begegnet den Männern auf dem Weg nach Emmaus in ihrer Verwirrung, in ihren Fragen. Aber dazu hören wir nächste Woche mehr mit Roland drüber predigen. Er trifft diese große Schar der Jünger, die sich eingeschlossen haben, die sich hinter Türen verrammelt haben, trifft er in ihren Glaubenskrisen. Und daraus entsteht nach dieser Begegnung die erste Gemeinde, die fest in ihrem Glauben war, zuversichtlich war. Er begegnet Petrus und richtet ihm ein Frühstück aus, begegnet ihm in seiner Schuld und in seiner Wut auf sich selbst. Und Petrus wird zu diesem Verkündiger, der bei seiner Pfingstpredigt ganz viele Leute zum Glauben führt, vielen Leuten vom Glauben erzählt. Und so begegnet auch Jesus uns an ganz unterschiedlichen Stellen, in den unterschiedlichen Situationen, in denen wir drinnen stehen, beim Job, in der Schule, dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz. Und er möchte Veränderung bei uns bewirken. Ich habe von drei Wegen eigentlich heute geredet, nicht von dem einen Weg zum Grab. Der eine Weg zum Grab war der Weg von Josef und Nikodemus, die sich ganz öffentlich zu Jesus stellen. Dann der Weg von Johannes und Petrus, die ihr Leben gemeinsam in Angriff nehmen, die sich unterstützen wollten in den Herausforderungen des Lebens. Und der Weg der Maria, der Weg der Treue, die dadurch zur ersten Verkündigerin der Auferstehungsbotschaft wird. Zum Abschluss würde ich gerne beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Jesus, dass du nicht im Grab drinnen geblieben bist und dass dadurch Hoffnung in unser Leben hineinkommt. Danke, Herr, für den Mut, den du Josef und Nikodemus gegeben hast, sich zu dir zu bekennen. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns mutig machst. Danke für die Gemeinschaft, in die du Johannes und Petrus und auch uns stellst. Und ich bitte dich darum, dass wir einander immer wieder Hoffnung spenden können, einander Trost geben können und uns immer wieder auf dem Weg begleiten. Und Herr, ich danke dir für die Treue von Maria. Danke, dass du sie benutzt hast als die Verkündigerin deiner Auferstehung. Herr, und ich wünsche mir so ein treues Herz wie ihres. Wünsch mir, dass wir uns mit dieser Treue an dich wenden können und immer ja als deine treuen Gefolgsleute unterwegs sind. Herr, schenke uns diese Treue. Begegne du uns persönlich im Alltag, in den Liedern, die wir gleich singen. Danke, dass du da bist. Amen.